Aber das ist sozusagen das Ideal. Also das ist das Problem, dass es halt noch nicht an jeder Schule so gegeben ist. Und darum machen wir auch diese Arbeit, damit es irgendwann, genauso wie Janis das gerade beschrieben hat, an jeder Schule so aussieht und wirklich auch LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen zusammen an einem Tisch sitzen können und an Projekten arbeiten können.
Was allgemein an vielen Schulen oder eigentlich an allen Schulen ein bisschen zu bemängeln ist, dass halt die Schulen einen aufs Studium vorbereiten und nicht aufs spätere Leben. Ich glaube, da wäre zum Beispiel sowas wie ökonomische Bildung, dass man lernt, wie mache ich meine Steuererklärung. Da sehe ich halt noch so ein bisschen Potenzial, aber tatsächlich auch nicht nur bei der Waldorfschule.
Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
In einer Welt, die sich immer schneller dreht, stellen wir uns eine brennende Frage. Haben die Bildungsideen, die vor einem ganzen Jahrhundert aufkamen, heute noch Bestand? Können sie uns leiten, wenn es um die Bildung unserer Kinder geht? Eines steht fest: Schule lebt von den Ideen und der Teilnahme ihrer SchülerInnen. Herzlich willkommen auf Dieder Radio zu Waldorf Perspektiven, dem Podcast, der die Waldorf-Pädagogik neu denkt. Am Mikrofon Jean-Pierre Aguiar-Dudagnon. Allgegenwärtig gilt es in der heutigen Welt, alles zu standardisieren und das Lernen ständig zu beschleunigen. Die Waldorf-Pädagogik wählt einen anderen Weg. Sie setzt auf die individuelle Forderung eines Einzelnen, auf Herz und Verstand. Aber passt das noch in unsere Zeit? Ein spannendes Thema, über das es sich lohnt nachzudenken. Dazu habe ich heute im Studio zwei Mitglieder der Waldorf-SchülerInnenvertretung, kurz SV. Die Waldorf-SV vertritt etwa 90.000 Waldorf-SchülerInnen. Innerhalb des Gremiums des Bundes der Freien Waldorfschulen sind sie die Stimme der SchülerInnen.
Zu Gast sind Henrika Bütter, Öffentlichkeit und Technik, und der Außenvertreter Janis Lühl. Wie schön, dass ihr euch auf dem Weg nach Hamburg gegeben habt, und mit mir zu sprechen. Moin.
Moin.
Ja, danke. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Henrika, was machst du genau da bei Waldorf-SV?
Also vertreten ja die Waldorfschülerinnen und ich in meinem Ausschuss jetzt Öffentlichkeitsarbeit und Technik. Wir kümmern uns sozusagen um die Imagearbeit, auch für die Waldorfschülerinnen, und dann sozusagen um unseren Instagram-Kanal und ja.
Und du, Janis, machst du Öffentlichkeitsarbeit auch, oder was dürfen wir uns unter Außenvertretung vorstellen?
Ja, es ist ein bisschen ähnlich. Allerdings, ich mache alles, was Außenvertretung ist. Das heißt, ich repräsentiere die Waldorf-SV gegenüber zum Beispiel anderen Gremien wie der Bundesschülerkonferenz, der Vertretung der staatlichen Schulen, aber auch zum Beispiel auf Messen wie der Didakta-Bildungsmesse und eigentlich so ein bisschen, ja, alles, wo man in Präsent die Waldorf-SV vertritt, wo wir nicht als ganzes Gremium hingehen, da bin ich dann eben da und vertrete uns da.
Okay, verstehe. Wie definiert ihr die Rolle der SchülerInnenvertretung SV an der Waldorfschule und welche spezifischen Aufgaben fallen in euren Verantwortungsbereich als Mitglied der SV?
Gute Frage. Also wir als Waldorf-SV, wir vertreten ja die SchülerInnen oder versuchen den SchülerInnen eine Stimme zu geben, weil es halt auch noch nicht so alle akzeptieren, dass die SchülerInnen wirklich eine Stimme bekommen. Aber meiner Meinung nach ist halt die Schule für SchülerInnen gemacht. Und warum sollte man diesen Menschen keine Stimme geben? Also es geht nicht in meinen Kopf rein. Und darum bin ich überhaupt in der Waldorf-SV irgendwie gelandet. Weil, keine Ahnung, ich da gerne gegensteuern würde.
Ja, da kann ich auch verstehen. Könnt ihr näher beschreiben, wie die Zusammenarbeit zwischen SV, Lehrkräften, Geschäftsführung und Elternrat in der Praxis funktioniert? Und vor allem, wie stellt ihr sicher, dass die Stimmen der SchülerInnen und Schüler tatsächlich gehört und Entscheidungsprozesse einbezogen werden?
Ja, also das ist tatsächlich sehr individuell, je nach Schule. Wenn man Glück hat, und ich glaube, das ist jetzt an immer mehr Schulen so, dass wirklich die SV ein Teil ist der Selbstverwaltung an der Schule, dass die SV bei Entscheidungen mit eingebunden wird, genauso wie der Elternrat und eben sozusagen die Schüler und Schülerinnen in der Schule selber repräsentiert und bei Entscheidungen eben die Meinung dieser Schüler und Schülerin vertritt, aber auch einfach selber Projekte an der Schule macht, zum Beispiel irgendwie ein schulweites Fußballturnier oder so, und einfach so ein bisschen für eine Gemeinschaft der Schüler und Schülerinnen auch an der Schule sorgt.
Aber das ist sozusagen das Ideal. Also das ist das Problem, dass es halt noch nicht an jeder Schule so gegeben ist. Und darum machen wir auch diese Arbeit, damit es irgendwann, genauso wie Janis das gerade beschrieben hat, an jeder Schule so aussieht und wirklich auch LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen zusammen an einem Tisch sitzen können und an Projekten arbeiten können. Aber Ja, es wird.
Es wird, ja.
Und eben, um auf Bundesebene wirklich den Schülern und Schülerinnen eine Stimme zu geben an sich, haben wir eben unser Gremium so aufgebaut, dass wir haben die einzelnen SVen an der Schule selber und die schicken dann Leute in ihre Waldorf-Landes-SV. Das heißt, es ist pro Landeszusammenschluss ist es eben eine Schülervertretung sozusagen, die dann auf Landesebene die Schüler und Schülerinnen vertritt. Und aus dieser Landesebene werden dann eben zwei nochmal weiter delegiert in die Bundesebene und vertreten da ihr Land. Und so ermöglichen wir eben, dass wir wirklich die Meinung der Schüler und Schülerinnen eben bestmöglich vertreten können. Und dann gucken wir eben, dass wir wirklich, wirklich eng mit dem Bund der Freien Waldorfschulen zusammenarbeiten, dort in so vielen Gremien und wie möglich und auf so vielen Treffen wie möglich vertreten sind, um wirklich den Schülern und Schülerinnen so eine Stimme zu geben. Aber machen eben zum Beispiel auch viel Öffentlichkeitsarbeit und viel Außenvertretung und sind eben dann zum Beispiel hier in solchen Podcasts.
Ja, also erstmal danke, dass ihr gekommen seid, das ist super. Im Hinblick auf eure aktive Rolle in der SchülerInnenvertretung und den Auslandsvertretungen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, wenn es darum geht, traditionelle Ansichten oder Lehrmethoden innerhalb der Waldorfschule herauszufordern? Wo seht ihr die großen Widerstände?
Ja, also ich glaube, da gibt es durchaus viele Widerstände, auf die man treffen kann. Vor allem bei so, weiß nicht, bei ein bisschen älteren Lehrkräften oft, die sehr traditionell dann irgendwie Waldorfpädagogik unterrichten und auch sehr überzeugt von dieser Waldorfpädagogik, wie sie vielleicht vor 30 Jahren war, sind. Und da dann eben auch oft dann irgendwie Meinungen verfestigt haben, die schwer sind irgendwie zu ändern oder da rauszubringen. Zum Beispiel auch, was Schülerpartizipation geht und was die Verantwortung, die man Schülern und Schülerinnen übergeben kann, angeht. Aber man trifft auch auf Schwellen und Hürden, was allgemein Waldorfpädagogik angeht, weil es eben viele gibt, die die Waldorfpädagogik nicht so mit der Zeit neu denken, sondern wirklich so ein bisschen verfestigt, das hat Steiner gesagt, so ein bisschen da reindenken und dann zum Beispiel irgendwie was Religionsunterricht zum Beispiel angeht, was ja heute eigentlich sehr modern gestaltet werden kann, sehr divers, kriegt man dann oft mit, dass es halt nicht der Fall ist und dass da auch schwierig ist, irgendwie mit den Lehrkräften da wirklich in ein Gespräch zu kommen, dass das so passiert.
Ja, also Waldorfschule wird nicht, dieses Konzept wird nicht ziemlich, also wird nicht modern gelebt. Das kann ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen, leider. Ich war, also dann wäre gerade das Thema mit Technik einfach generell, das ist ein großes Thema an Waldorfschulen, das habe ich jetzt bei staatlichen Schulen noch nicht so erlebt. Natürlich, wir gehen beide schon immer auf eine Waldorfschule, wir haben jetzt nicht wirklich einen Vergleich zu staatlichen Schulen, aber was man so hört, ist da auf jeden Fall ein ganz anderer Umgang und das hat ja auch was mit dem Zeitalter, dem modernen Zeitalter jetzt zu tun. Das ist ein Problem.
Ja, das stimmt. Aber das kommt auch voll auf die Schule drauf an. Also zum Beispiel in meiner Schule wird Waldorf meiner Meinung nach recht modern gelebt. Was zum Beispiel Religionsunterricht angeht, haben wir einen Religionsunterricht, der recht vielfältig ist. Also wo wir nicht nur irgendwie die christliche Religion gelehrt bekommen, sondern auch die anderen Religionen so ein bisschen. Und auch was Technik angeht, ist bei uns tatsächlich so, durch den Digitalpakt haben wir Smartboards in den Klassen und nutzen auch einfach Medien und digitale Endgeräte.
Das ist aber sehr modern, muss man sagen.
In der Oberstufe. Ja. Also das kommt sehr auf die Schule und auch aufs Bundesland drauf an, wie das halt ermöglicht wird, auch finanziell.
Ja, aber das Konzept kann ja noch so gut sein, wenn man nicht die richtigen LehrerInnen hat, dann bringt das Konzept nicht. Und ich glaube, da kommt es wirklich, ja natürlich, es gibt diesen Deckel, es gibt die Waldorfpädagogik, aber jede Schule lebt das ja irgendwie auch ein bisschen anders. Und da ist auch ein großer Punkt Technik. Bei uns zum Beispiel jetzt an meiner Schule, Technik ist da gar nicht gerne gesehen, also nada, niente.
Okay. Wie evaluiert ihr denn den Einfluss und die Wirksamkeit der Waldorf-SV in den Gremien des Bundes der Freien Waldorfschulen? Und auf welche Weise wird die Stimme der SchülerInnen konkret in Entscheidungsprozesse eingebracht?
Also das ist tatsächlich noch nicht in dem optimalen Stadium, würde ich jetzt sagen.
Inwiefern?
Naja, man versucht natürlich, also wir versuchen uns so gut wie möglich im Bund irgendwie einzubringen. Die Initiative, dass es eben wirklich diese Repräsentation der Schüler und Schülerinnen auf Bundesebene gibt, ist auch noch nicht so alt. Also ist wahrscheinlich vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr gestartet. Das heißt, um das Ganze aufzubauen und so, hat es Zeit gebraucht. Und jetzt gerade sind wir eben in dem Stadium, wo wir seit einem halben Jahr oder so knapp einem halben Jahr ungefähr eben wirklich aktiv auf den Bund zugehen und mit denen zusammenarbeiten. Und das zum Beispiel dann irgendwie, dass wir mit auf der Mitgliederversammlung dabei sind. Natürlich ist es aber auch leider so, dass man da immer wieder Rückschläge erlebt, wo man dann irgendwie so ein bisschen von Gremien mehr oder weniger ausgeschlossen wird, wo die sagen, ja, das sind halt Themen, die dann nicht so passen für die Waldorf SV.
Welche Themen sind das zum Beispiel?
Das wissen wir immer nicht so ganz genau. Das wird dann bei so Absagen, wird dann immer geschrieben, ja, wir behandeln halt zum Teil Themen, die euch nichts angehen sozusagen.
Okay.
Ja. Bei uns ist dann so ein bisschen immer die Meinung, ja, aber woher sollen die Gremien denn wissen, welche Themen uns interessieren, welche Themen uns wirklich beeinflussen, weil ich meine, wir sind die Schüler und Schülerinnen und eigentlich das, was an der Schule passiert, betrifft uns irgendwie alles. Also das
betrifft uns am meisten, fast noch.
Am meisten, und ich meine, es gibt ja keine Themen, die uns nicht betreffen an der Schule.
Nee, weil es ja um uns geht an der Schule.
Ja, genau. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Allerdings kann man da auch wirklich sehen, dass der Bund immer offener dem gegenüber ist und dass wir da wirklich in einen guten Austausch kommen, was die Gremien angeht, dass wir in immer mehr Organen auch vertreten sein können und aktiv da mitgestalten können. Zum Beispiel haben wir jetzt auch vom Bund selber eben höheres Budget bekommen fürs nächste Jahr, dass wir da wirklich noch aktiver in die Arbeit einsteigen können, weil jetzt im vergangenen Jahr ist das Ganze eben noch als Projekt durch Stiftungen finanziert worden. Genau, deshalb, wir hoffen da, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal ordentlich durchstarten kann,
ja,
mit dem neuen Budget, und dass wir da eben auch wirklich noch besser repräsentiert werden können in den Bundesgremien der Waldorfwelt sozusagen.
Also es wird langsam, aber sicher.
Das ist schon mal gut. Langsam, aber sicher ist immer gut. Als junge Erwachsene kurz vor dem Schulabschluss, wie fühlt es sich an, in eine Waldorfschule auf die Herausforderungen bei der heutigen Welt vorbereitet zu werden? Gibt es Bereiche, in denen ihr euch mehr Unterstützung oder einige, sagen wir mal so, modernere Herangehensweise wünscht?
Also ich glaube, das kann man fast auf jede Schule, das hat jetzt gar nicht so was mit Waldorf zu tun, einfach wirklich richtig aufs Leben vorbereitet werden. Und ich finde, da ist Waldorf-Pädagogik und jetzt die Waldorfschule eigentlich vorne mit dabei. Allein durch diese Monatsferien oder Quartalsferien oder wie man sie auch immer nennt, die einmal im Quartal ungefähr stattfinden, wo man einfach von Klasse 1 anfängt zu lernen, auf der Bühne zu stehen.
Ja, das finde ich
und
toll.
In der 8. Klasse hat man ja die Biografiearbeiten und in der 12. die Jahresarbeiten. Und bei all diesen Sachen lernt man einfach, vor Menschen zu sprechen und viel offener mit Menschen umzugehen. Und ich glaube, das bringt dir so viel in der heutigen Welt, wenn du keine Angst hast, vor Menschen zu sprechen, allein das, aber auch keine Angst hast, auf Menschen zuzugehen. Ja, ich finde, da kann ich Waldorf eigentlich wirklich nur loben. Also da haben sie was richtig gemacht. Weil bei anderen Themen, das kann man, glaube ich, jetzt gar nicht so auf Waldorf nur beziehen. Also
ja, also ich glaube auch durch diese ganzen Projektarbeiten, die Biografien, die Jahresarbeiten in der, ich glaube, 8. und 12.
Genau.
Lernt man auch einfach so ein bisschen eigenständig zu arbeiten, was halt einfach fürs spätere Leben extrem hilfreich ist. Hm. Und auch für sozusagen so Engagement zum Beispiel wie in der Waldorf SV, weil das immer wieder so Projekte sind, die halt über ein halbes Jahr, über ein Jahr gehen, wo man sich dann auch selbstständig drum kümmern muss, wie setze ich mir die Ziele, wie setze ich mir den Zeitplan. Und ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was man an der Waldorfschule wirklich sehr, sehr gut lernt. Und sonst fällt mir auch nicht so wirklich was ein, was Waldorf-spezifisch nicht gut läuft, sag ich mal. Mhm. Aber ich glaube, was allgemein an vielen Schulen oder eigentlich an allen Schulen ein bisschen zu bemängeln ist, dass halt die Schulen einen aufs Studium vorbereiten und nicht aufs spätere Leben. Ich glaube, da wäre zum Beispiel sowas wie ökonomische Bildung, dass man lernt, wie mache ich meine Steuererklärung, auf was habe ich bei einem Mietvertrag zu achten. Also all sowas wäre, glaube ich, da wirklich extrem wichtig eigentlich, weil wo lernt man sonst, wenn nicht in der Schule? Weil bei Eltern ist oft so Geld und sowas oft so ein Tabuthema, je nachdem in welcher Familie man natürlich ist. Aber wenn man dann irgendwie in so einer Familie ist, dann hat man ja keine Chance, das wirklich zu lernen. Außer so irgendwie Learning by Doing, was aber dann auch immer suboptimal ist. Da sehe ich halt noch so ein bisschen Potenzial, aber tatsächlich auch nicht nur bei der Waldorfschule. Aber,
ja,
aber da sind wir tatsächlich auch gerade an einem Projekt dran, dass wir da in Hessen an einer Schule so ein Projekt dazu entwerfen, dass wir da das an einer Schule sozusagen als Pilotprojekt ökonomische Bildung mit so einem Praxisaspekt einbringen und das dann ausweiten auf andere Schulen.
Habt ihr das jetzt erstmal gemacht oder seid ihr jetzt auf...
Das Projekt ist gerade am Laufen. Also momentan ist das Projekt noch in der Planung. Wir werden gucken, dass wir jetzt wahrscheinlich nach den Ferien bringen wir es an die Schulen, also den Schulen vorgestellt. Wir holen dann Schulen an Bord, die da mitmachen wollen. Und dann ist natürlich Finanzierung auch noch eine große Frage, wie man sowas finanziert, aber wie sowas auch langfristig dann eben von den Schulen finanziert werden kann. Genau, also da sind wir gerade in der Planung, entwerfen das Konzept zusammen eben auch mit der pädagogischen Forschungsstelle vom Bund der Freien Waldorfschulen. Genau, sind wir jetzt gerade dran, ist so ein großes Projekt momentan von uns.
Aber nochmal zu deinem Punkt aufs Leben vorbereiten. Ich finde, die Schule hat da einfach eine sehr spezielle Aufgabe, weil nach dem Elternhaus, wenn du in deinem Elternhaus nicht klarkommst oder wenn es dir da nicht gut geht, ist und du keine Hobbys hast, sagen wir mal so, dann ist die Schule halt deine nächste Anlaufstelle. Und wenn du da nicht aufs Leben vorbereitet wirst oder da keine Ansprechperson hast, dann hast du ein Problem. Mhm. Und da hat die Schule wirklich eine große, große Aufgabe. Und das läuft leider noch nicht. Und das würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn, also einfach für die Menschen, die zu Hause nicht klarkommen.
Nein, finde ich ein guter Punkt. Inwieweit fühlt ihr euch dann von den Lehrkräften und der Schulleitung in solche Entscheidungsprozesse zum Beispiel einbezogen? Wenn, sagen wir mal so, wenn ihr merkt, okay, es gibt auch jetzt so eine Situation wie das, was du beschreibt hast, und ihr wollt jetzt erstmal das voranbringen und sagen, okay, ich möchte jetzt erstmal Änderungen in meine Schule bringen und so weiter und so fort. Wie weit könnt ihr einfach wirklich so agieren? Gibt es Situationen, in denen ihr euch mehr Mitspracherecht oder Möglichkeiten zur Mitgestaltung gewünscht hättet?
Also das ist natürlich immer so ein Ding, was man halt an vielen Schulen so erlebt, ist, dass dann von der Schule so kommt, ja, Schülerengagement, ja, wollen wir. Aber wenn man dann wirklich was verändern will, was vielleicht auch irgendwie eine Umstrukturierung ist, was wirklich viel Aufwand ist, dann ist immer so ein bisschen so, ja, Schülerengagement ist ja schön, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit. Also da ist zum Teil, wird man da noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ausgebremst, was natürlich auch logisch ist. Ich meine, Schüler und Schülerinnen denken einfach oft ein bisschen unrealistisch, sage ich mal.
Naja, nicht
aber
unbedingt.
Aber das kann ja gerade gut sein,
das kann
dass
genau
man mit
gut
dieser,
sein. Ja,
das diesem stimmt. Kindlichen Auge da drauf guckt, wo man noch nicht so viel vom Leben reingeballert kriegt, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und dass man einfach noch eine bisschen klarere Sicht hat und dann auch einfach ganz andere Dinge anspricht als jetzt Erwachsene.
Ja, das stimmt. Nee, aber ich glaube auch, also man kriegt das immer mehr so, eigentlich je aktiver die Schülervertretung an der einzelnen Schule ist, desto mehr ist die Schule auch wirklich offen dafür, dass Schüler und Schülerinnen da so Ideen, auch große Ideen wirklich anbringen und wirklich was am Schulalltag ändern. Man erlebt halt oft an Schulen, wo die Schülervertretung nicht so gut läuft, da ist dann halt auch wirklich nicht so eine große Unterstützung der Schüler und Schülerinnen da, weil eben einfach da nicht so ein Bewusstsein dafür da ist, dass Schüler und Schülerinnen wirklich was machen können und nicht nur irgendwie reden und das sich dann verläuft.
Ja, okay. Und wenn man keine Schülervertretung an der Schule hat, dann läuft man ja auch, wenn man dann ein größeres Projekt im Kopf hat, läuft man ja auch erstmal als Einzelperson rum. Und wenn man eine Schülervertretung hat, dann kann man das da reinbringen oder man ist im Idealfall in der Schülervertretung, kann das so umsetzen. Aber wenn das alles nicht gegeben ist, dann lauf mal als kleine Schülerin an deiner Schule rum und versuch eine Idee umzusetzen. Da kannst du lange rumlaufen.
Habt ihr ein Beispiel, bei dem eure Stimme jetzt oder die eure Mitschülerinnen und Mitschüler einen sichtbaren Unterschied gemacht hat oder haben?
Ja, also man merkt natürlich immer wieder, gibt es eben so die Projekte der SV, die halt so durchkommen, die ohne die Stimme der Erwachsenen sozusagen oder die ohne die Stimme der Schüler und Schülerinnen nur mit der Stimme der Erwachsenen einfach gar nicht entstanden wären. Also oft sieht man halt einfach so Sachen, wo die Erwachsenen gar nicht drauf achten, die dann eben und die dann auch meistens gut umgesetzt werden. Allerdings, ja, in so Entscheidungen, also zum Beispiel bei uns an der Schule hatten wir jetzt vor kurzem, da war bei uns das halt, wir haben die ganz normale staatliche Oberstufe, also wir haben den staatlichen Lehrplan ab der 11., glaube ich, und sammeln eben auch fürs Abi ganz normal Punkte ab der 12. Und der Klausurenplan war ungemein unstrukturiert. Also das war so ein bisschen so großes Chaos. In den letzten Wochen hat sich alles angestaut. Und da gab es dann eben von der SV so die Initiative, dass da was verändert werden muss, weil einfach die Oberstufe, wir hatten dann so, also jetzt zum Beispiel im Winter war das so, ich hatte vor den Ferien zwei Wochen lang, wo wirklich ich 3 Klausuren pro Woche geschrieben habe und nach den Ferien nochmal 2 Wochen. Und weil sich halt alles so am Ende angestaut hat. Und da war dann jetzt, das fällt mir nur so kurzfristig ein, an unserer Schule, wo halt die SV dann gesagt hat, ey, da muss was geändert werden. Da wurden dann auch direkt Anträge geschrieben und tatsächlich jetzt, also die Anträge wurden in den Ferien geschrieben, in den Winterferien waren das, und sind dann direkt danach angenommen worden und wurde direkt umgesetzt fürs neue Halbjahr. Also da merkt man immer wieder, so kleine Sachen sind das halt noch, wo dann wirklich was bewegt wird.
Mir fällt ein ganz anderes Thema ein, was ich jetzt aus anderen Schulen so höre. Ich habe da tatsächlich ziemlich Glück, aber was das Mittagessen angeht, dass es halt an vielen Schulen einfach keine vegane Option gibt und manchmal nicht mal wirklich eine vegetarische oder dass du dann halt trockene Nudeln essen kannst, wenn du vegetarisch lebst. Und dass es da wirklich SchülerInnen geschafft haben, dass es wenigstens eine vegetarische Alternative gibt und dann jetzt manchmal auch eine vegane. Also das habe ich jetzt von anderen Schulen erlebt und das ist eigentlich ein ganz cooles Projekt.
Ja, das stimmt. Das ist bei uns an der Schule auch etabliert worden durch die SV vor 1-2 Jahren. Dass es jetzt immer, also es gibt tatsächlich jeden Tag veganes Essen und eine, ich glaube, 2-mal die Woche Fleisch und sonst immer eine vegetarische Alternative zu dem Veganen.
Cool.
So, jetzt wo ihr das Thema veganes Essen und so weiter und so fort angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen rund um Themen wie Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und digitale Bildung, seht ihr in der Waldorfpädagogik oder in der Waldorfschule ausreichend Raum für diese Themen und wie könnten die einzelnen Schulen diese besser integrieren?
Also ich glaube tatsächlich, dass es an der Waldorfschule ein großes Potenzial gibt, was zum Beispiel Nachhaltigkeit angeht, weil dadurch, dass die Schulen eben eigenständig sind, eigenständige Vereine, kann jede Schule für sich einfach entscheiden, ey, wir machen jetzt ein Solardach, ey, wir machen jetzt das nachhaltiger, einfach am Schulgebäude zum Beispiel oder einfach Mülltraining oder so. Das ist natürlich bei staatlichen Schulen ein viel größerer Aufwand, sowas zu machen, auch einfach, weil das nicht direkt durch die Schule finanziert wird. Das ist einfach bei Waldorfschulen deutlich einfacher, sowas zu machen. Aber zum Beispiel, was soziale Gerechtigkeit angeht, sehe ich in Waldorfschulen ein bisschen ein Problem, einfach aus dem Grund, dass es Privatschulen sind. Ich meine, die Waldorfschulen machen viel dafür, dass sie für alle offen sind. Also man zahlt ja einen Prozentanteil vom Gehalt irgendwie als Schulgeld. Das heißt, es ist angepasst aufs Gehalt, aber trotzdem ist es halt Geld, was man mehr zahlt, als wenn man das Kind auf eine staatliche Schule schicken würde. Und da sehe ich halt so ein bisschen ein Problem der Waldorfschule, was, glaube ich, durch die Waldorfpädagogik gar nicht so wirklich extra gemacht wird, aber was halt einfach durch vielleicht auch zu wenig staatliche Förderung einfach entsteht. Und das finde ich tatsächlich sehr schade, weil eigentlich ist die Waldorfschule eine Schule, die sehr offen ist, allen möglichen Kulturen auch gegenüber. Allerdings dieser finanzielle Faktor ist halt das, was das Ganze so ein bisschen einstrengt.
Kann ich auch nachvollziehen, dass man das auch nicht irgendwie so, du kannst das nicht festlegen oder so, oder sagen, man kann das so oder so machen, das passiert. Aber wo ihr vielleicht noch ein bisschen mehr sprechen könnt, ist tatsächlich das Thema digitale Medien und Technologien im Unterricht. Das hattet ihr auch schon ein bisschen angedeutet am Anfang. Wie bewertet ihr die Rolle digitale Medien und Technologien im Unterricht an der Waldorfschule generell? Glaubt ihr, dass ein Gleichgewicht zwischen traditionellen pädagogische Methoden und moderner Technologien gefunden wurde oder ist da noch Luft nach oben?
Also ich glaube, ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber ich glaube, in der heutigen Zeit, du kommst an Medien und Technik nicht vorbei und das finde ich auch ein bisschen Kritikpunkt jetzt an manchen Waldorfschulen, dass sie da wirklich noch in diesem veralteten Ding keine Technik etc. pp. Drin stecken und das geht in der heutigen Gesellschaft nicht, wenn du, diese Menschen, da sind wir wieder beim Thema, die Kinder vorbereiten aufs Leben. Wenn du da auch keinen Umgang mit Technik irgendwie zeigst, da bereitest du dir ja auch nicht von. Du kommst ohne Technik leider nicht wirklich mehr klar in der heutigen Gesellschaft.
Ja, das stimmt. Und natürlich ist es so, dass man Medien missbrauchen kann und dass Medien, man kann allen möglichen Scheiß bauen mit Medien.
Ja, klar.
Aber ich glaube, genau deshalb ist die Schule eben, das ist so wichtig, an der Schule selber den Kindern und Jugendlichen beizubringen, wie sie mit Medien umgehen können und wie sie mit einem Handy umgehen können und wie sie vielleicht nicht abhängig von Social Media werden und sozusagen vor den Gefahren der Medien zu schützen. Da sehe ich das an vielen Waldorfschulen noch nicht genug gemacht. Ich glaube, perfekt ist es sicherlich an keiner, weil so wirklich so eine perfekte Medienpädagogik gibt es wahrscheinlich nicht. Aber also zum Beispiel an meiner Schule ist es schon recht gut gemacht, denke ich mal, weil also wir haben in der Unterstufe und Mittelstufe eigentlich so gut wie keine Medien, haben da auch echt ein striktes Handyverbot. In der Oberstufe haben wir dann eben, wie schon gesagt, Smartboards in den Klassen, arbeiten mit Medien, machen eben auch viel einfach so Recherche bei Arbeitsaufträgen und ja, arbeiten eben aktiv mit den Medien und kriegen aber auch Aufklärung darüber, was es für Gefahren gibt in verschiedenen Epochen. Ich glaube, noch nicht genug. Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben da. Aber da sehe ich meine Schule ziemlich fortschrittlich, was sowas angeht. Aber das ist eben an vielen Waldorfschulen noch nicht so. Und ich glaube, da kann man ernsthaft mal was machen, dass die Schulen für sich selber sagen, wir gehen dieses Thema jetzt an. Wir müssen unsere Schüler und Schülerinnen darauf vorbereiten, wie sie später mit Medien umgehen können. Weil der Arbeitsmarkt ist halt nicht mehr analog, der ist einfach digital und deshalb, wenn man aus der Schule reinstartet in einen komplett digitalen und überhaupt nicht mehr analogen Arbeitsmarkt, ist man ja komplett aufgeschmissen.
Ja, total. Ich mache jetzt noch ein anderes Fass auf, mit Blick auf die globale Vernetzung und die Vielfalt in unserer Gesellschaft. Wie gut fühlt ihr euch durch die Waldorfpädagogik auf das Leben und Arbeiten in einem multikulturellen und internationalen Umfeld vorbereitet?
Oh ja, das ist eine gute Frage, ja. Also ich persönlich fühle mich darauf recht gut vorbereitet, glaube ich. Ich kann es natürlich nicht zu 100% sagen, weil ich bin halt noch nicht so im Arbeitsmarkt, im globalen Leben drin irgendwie. Aber ich glaube, die Waldorfpädagogik kann das einerseits gut einen darauf vorbereiten, weil man in der Waldorfschule so ein bisschen lernt, wie man mit Problemen umgeht. Man wird immer wieder irgendwie Problemen oder halt irgendwie so Aufgaben konfrontiert, zum Beispiel so Projektaufgaben, und lernt, mit denen umzugehen und die zu lösen. Und ich glaube, dadurch wird man eben auf solche Probleme oder solche Veränderungen im Leben gut vorbereitet. Andererseits ist es natürlich auch so, dass man überhaupt nicht vorbereitet wird auf das spezifisch, weil die Waldorfschule eben so eine Schule ist und man nicht so wirklich global vernetzt ist an der Schule oder so.
Ja, und es laufen halt sehr ähnliche Menschen halt auch an der Waldorfschule rum, was wir halt mit dem Thema auch schon hatten, dem Geld, dass es halt wirklich eine Art von Menschen ist, leider, die an der Waldorfschule sind. Und natürlich, man wird auf Probleme irgendwie vorbereitet, wie zum Beispiel jetzt das Achtklassstück oder das Zwölfklassstück, wo man dann Theater als Klasse einübt, wo man ja auch lernt, ey, wir haben ein Projekt und wir müssen alle mitnehmen. Auch die Leute, die keinen Bock haben, auch die Leute, die super engagiert sind, ein bisschen zurückschrauben, sodass man am Ende zusammen auf der Bühne stehen kann und ein Projekt vorstellen kann. Und das bringt dich im Leben, glaube ich, auch weiter.
Okay. Basierend auf eure Erfahrung in der SchülerInnenvertretung, wie bewertet ihr die Unterstützung und das Engagement des Bundes der Freien Waldorfschulen in Bezug auf Projekte zur Partizipation und Demokratiebildung? Wo seht ihr Verbesserungsbedarf?
Ja, also ich glaube, Unterstützung an so Partizipation ist, glaube ich, durchaus da. Also da sehe ich tatsächlich eine große Unterstützung, auch wenn vielleicht vom Bund selber noch nicht so wirklich was kommt. Also man muss auf den Bund selber zugehen, damit da was passiert. Aber dann ist die Unterstützung, glaube ich, auch recht groß immer. Also man wird da auch gut aufgenommen.
Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwas da auch nicht richtig läuft. Oder dass einige Ecken...
alles richtig. Also ja, das gibt's halt nicht. Egal, Konzept kann ja noch so gut sein. Ja. Und wenn die Menschen nicht passen oder dann das drumherum nicht passt, dann ist auch ein Problem.
Ja, das stimmt. Natürlich gibt es immer wieder irgendwie so Sachen, wo man dann irgendwie Hoffnung hatte, dass der Bund einen unterstützt, sei es finanziell oder anders. Und dann ist halt so, ja, funktioniert halt nicht. Das gibt es natürlich immer. Da hatten wir durchaus schon Situationen. Aber alles im allen finde ich die Unterstützung schon gut. Allerdings, wo ich eigentlich weniger die Unterstützung ein bisschen schlechter sehe, ist an den einzelnen Schulen. Weil auf Bundesebene passiert immer voll viel und da wird wirklich dann auch irgendwie Waldorf mal überdacht und neu gedacht. Aber in der einzelnen Schule, da ist es dann halt so, manche Schulen sind mega offen, beziehen wirklich alle ein und haben irgendwie ein richtig cooles Schulkonzept. Und andere Schulen sind halt irgendwie in ihren veralteten Traditionen hängen geblieben und bleiben da so drin. Und irgendwie schmoren da so in ihrem Saft und es verändert sich nichts. Und da sieht man dann natürlich auch, da ist einfach, da muss man eigentlich was ändern, weil eine Schule, die seit 30 Jahren so gleich bleibt, funktioniert heute nicht mehr.
Ja, aber da hat man ja einen Vor- und Nachteil, dass die Schulen an sich sehr viel selber entscheiden können. Also.
Ja. Stichwort Schule, gibt es andere Projekte oder sagen wir mal so eher so Unterrichtseinheiten, die ihr euch wünscht und die nicht im Lehrplan vorgesehen sind?
Ja, halt das Thema mit aufs spätere Leben vorbereiten. Also wenn das ein festes Unterrichtsfach wäre, wie auf was muss ich achten, wenn ich das erste Mal eine Wohnungsbesichtigung habe oder einen Vertrag unterschreiben muss, etc. pp. Wenn das ein festes Unterrichtsfach wäre, also Unterstufe ist das jetzt nicht, da kann man andere Sachen einbringen, aber jetzt gesehen auf die Oberstufe und vielleicht spätere Mittelstufe. Also wenn das ein Schulfach wäre, da...
Ja, ich glaube auch, dass das einfach ein großes Ding ist. Aber wo ich tatsächlich auch echt ein Potenzial sehe in der Waldorfschule auch, das einzubringen, aber wo ich wirklich was fehlt an der Waldorfschule, aber an Schule allgemein, ist irgendwie so eine gewisse Psychologie oder ein Grundwissen an Psychologie in der Schule. Mhm. Weil warum braucht man wirklich ein Grundwissen von Religion oder was heißt ein Grundwissen? Wir haben von der 1. bis 12. Klasse Religionsunterricht, aber über zum Beispiel die menschliche Psychologie, wie gehe ich eigentlich mit Menschen um, wie kommuniziere ich richtig, weiß man in der Schule nichts.
Ja. Nee. Kommunikation ist in der Waldorfschule auch so.
Ja, ja, klar, Kommunikation mit der Selbstverwaltung ist natürlich auch immer so ein Ding. Und ich glaube, da fehlt es einfach so ein bisschen im deutschen Schulkonzept, dass man da so Psychologie irgendwie unterrichtet und auch einfach lernt, wie man mit Menschen empathisch umgeht und eben richtig kommuniziert.
Mhm. Ja, und auch lernt, wie verschieden Menschen sein können. Und man kann ja ein Problem haben, stell 5 Menschen hin, jeder wird damit anders umgehen. Und das wird dir manchmal nicht so vermittelt. Dann hast du deine Strategie, hast du deins, wie du mit diesem Problem umgehst. Und das projizierst du ja auch auf andere Menschen und denkst, die gehen dann so mit deinem Problem um.
Ja. Ja, wir haben auch in unserem Vorgespräch Themen wie Antisemitismus und Rassismus angesprochen. Wie offen und proaktiv gehen eurer Meinung nach die Waldorfschulen und ihre Lehrkräfte mit diesen Themen um? Wo besteht Handlungsbedarf?
Tatsächlich habe ich so den Eindruck, dass zum Beispiel auf Bundes- und Landesebene wird damit sehr offen umgegangen und wird da wirklich sich damit beschäftigt, zu gucken, was können wir dagegen tun, weil natürlich ist an Waldorfschulen, so wie an jeder anderen Schule, irgendwie Antisemitismus und Rassismus zum Teil ein Problem. Auch nicht an jeder Schule, das ist halt sehr schulabhängig, aber das ist einfach der heutige gesellschaftliche Wandel irgendwie, der ein bisschen erschreckend ist, finde ich. Mhm. Und also auf den Ebenen wird damit super offen umgegangen. Bei mir an der Schule ist das auch, wird damit da sich wirklich intensiv mit beschäftigt, wird da geguckt, was kann man dagegen tun, was kann man auch einfach tun, um präventiv dagegen zu agieren. Und da gab es auch schon durchaus an der Schule Gespräche mit dem Elternrat, mit der SV, mit der Geschäftsführung, dass alle sich da zusammensetzen und da gucken. Aber das gibt es halt auch wieder Schulen, die das, glaube ich, nicht so offen sehen. Aber das ist halt auch, wie irgendwie vieles an der Waldorfschule, sehr schulabhängig, wo man vielleicht auch gucken könnte, ob man da von Bundesebene aus guckt, wie kann man das so machen, dass es wirklich an jeder Schule garantiert ist, dass sich damit beschäftigt wird und dass sich damit auch wirklich aktiv auseinandergesetzt wird.
Ja, und du hast halt, also du musst, Aufklärung finde ich da auch ein sehr wichtiges Thema, auch von der Schule aus, weil ohne Aufklärung kannst du dir keine eigene Meinung bilden. Und wenn du dir keine eigene Meinung bilden kannst, also da wären wir auch wieder von dieses, die Schule ist die zweite Anlaufstelle. Wenn du zu Hause irgendeine Scheiße erzählt kriegst, ist die Schule halt dafür da, also da genug Aufklärung, dass du dir halt eine eigene Meinung bilden kannst und nicht nur die Meinung deiner Eltern unterstützt, egal in welche politische Richtung sie geht.
Ja, das stimmt. Aber das ist auch, also da hat man andererseits an der Waldorfschule auch immer irgendwie ein Vorteil, wenn die Waldorfschule sich wirklich damit auseinandersetzt.
Auf jeden Fall.
Weil dann ist es halt wirklich eine gute Anlaufstelle. Dann kann auch die Klassenlehrkraft einfach eine perfekte Anlaufstelle dafür sein, um da so ein bisschen zu gucken, dass sich auch in der Klasse selber damit auseinandergesetzt wird, dass wenn es Vorfälle gibt, dass damit sich wirklich aktiv auseinandergesetzt wird, dass dagegen vorgegangen wird, weil diese Klassenlehrkraft, die man hat, eben einfach so ein bisschen in der Klasse drin ist. Die weiß halt, was vor sich geht in der Klasse.
Im besten Fall.
Im besten Fall,
ja. Wenn es eine gute Lehrperson ist, was wir mal hoffen.
Ja. Im Kontext unserer Diskussion über Außenvertretung und die Repräsentation der Waldorfschule nach außen, ist es natürlich an jeder Waldorfschule anders. Das hatten wir schon ganz klar, glaube ich, durch den ganzen Podcast auch festgestellt. Aber bei euch, Janis, wie nimmst du die Bereitschaft des Lehrkörpers und der Schulleitung wahr, innovative Ansätze und Ideen von SchülervertreterInnen wie euch aufzugreifen und umzusetzen?
Also ich würde sagen, die Bereitschaft ist durchaus da. Die Bereitschaft ist da. Finanzen sind oft das Problem. Ja, also bei uns sind halt einfach, habe ich das Gefühl, Finanzen oft das Problem, weil Waldorfschulen sind halt meistens finanziell eher mittelmäßig aufgestellt. Und dann hat man natürlich immer so als Schüler oder Schülerin, die da so voll engagiert drin sind, motiviert da irgendwas machen wollen, ist es dann erstmal so ein Oh. Wenn man dann merkt, oh ja, okay, da sind doch keine finanziellen Mittel da, funktioniert doch alles nicht so ganz, wie man das sich vorgestellt hat. Aber also an meiner Schule ist da Bereitschaft durchaus da und also in den ganzen Waldorf-Organen ist meistens die Bereitschaft auch da.
Welche Herausforderungen begegnet ihr beim Ausbau von Vertretungsstrukturen?
Ich glaube, da ist so der Keypoint, wirklich der Schlüsselpunkt, ist einfach Kommunikation. Ich glaube, wenn wir irgendwie Absagen bekommen von Gremien, wo wir eigentlich gern vertreten sein wollen, oder einfach Projekte von uns abgesagt werden, weil finanzielle Gründe oder weil einfach auch persönliche Gründe, ich glaube, das, was wir machen müssen, ist wirklich uns mit den Leuten zusammensetzen, mit denen reden und auch ein bisschen hartnäckig bleiben. Das ist auch immer so ein Ding als Schülervertretung.
Ausdauern.
Da auch einfach, wenn der eine Antrag abgelehnt wird, einen anderen Antrag zu schreiben und da immer wieder so ein bisschen dran zu bleiben, weil es gibt halt Leute, die dem Konzept irgendwie, dass man so Schülern und Schülerinnen wirklich so viel Verantwortung gibt, die dem so ein bisschen, weiß nicht, nicht so positiv gegenüberstehen. Und da, die müssen dann halt erstmal so ein bisschen aufgeweicht werden, damit die dem offen sind, ja.
Okay. Mit Blick auf die Zukunft, welche Rolle sollten eurer Meinung nach SchülervertreterInnen, SchülervertreterInnen wie euch bei der Gestaltung der pädagogischen und organisatorischen Richtlinien der Waldorfschulen und des Bundes auch spielen, um die Schulen besser auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten?
Also die SchülerInnen auf jeden Fall anhören genug, weil man natürlich einfach eine ganz andere und auch neuere, man ist ja in einer ganz anderen Gesellschaft auch aufgewachsen mit ganz anderen Themen als jetzt Personen, die halt unterrichten. Und das dann nicht anzuhören, ist halt dann nicht sinnvoll.
Ja, ich habe auch immer so ein bisschen so da irgendwie so ein Modell im Kopf, weil an der Schule hat man irgendwie so drei Perspektiven, drei Kräfte, die irgendwie wirken. Zum einen einfach die Lehrkräfte und die Geschäftsführung, dann hat man die Eltern und die Schülerschaft. Und ich glaube, damit es wirklich eine Schule Zukunft oder wirklich zukunftsfähig ist und sich an die Zeit auch anpassen kann, müssen von der Macht, die diese einzelnen Gruppen sozusagen haben oder von dem Sagen, die sie haben, müssen diese drei Gruppen einfach gleichgestellt sein, dass sie auf einer Ebene sind und dass alle da mitsprechen können und da auch wirklich denen zugehört wird, weil man erlebt es natürlich auch, dass Eltern nicht zugehört wird, aber genauso erlebt man das auch, wenn einfach Lehrkräfte ein Problem haben, dass den Lehrkräften nicht zugehört wird, auch einfach oft von den Schülern und Schülerinnen nicht. Und ich glaube, da muss es einfach auf so eine Ebene kommen, wo diese drei Gruppen wirklich gleichgestellt sind, wo die gleich viel zu sagen haben und wo die sich gleich in der Schule einbringen können. Und ich glaube, dann ist eine Schule wirklich zukunftsfähig und kann sich wirklich an die Schüler und Schülerinnen und an die Eltern anpassen und kann sich auch an die Zeit einfach anpassen.
Ja, weil es sind ja auch völlig, also diese drei Gruppen gucken ja auch völlig verschieden auf ein Thema. Mhm. Und wie du auch schon sagst, wenn man die alle an einen Tisch setzen würde, also alle wurschteln immer in ihrer eigenen Gruppe so rum, aber wenn die alle an einen Tisch gesetzt werden und dann einfach man ein Problem in die Mitte legt, also man würde ja auf ganz andere Dinge kommen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Lehrperson ist eher so, es ist ihr Ding, es ist ihr Problem, wir arbeiten dran und es ist auch ein großes Ding, dass den Eltern nicht zugehört wird. Und wir, uns wird dann noch weniger zugehört, weil die Eltern sind ja wenigstens erwachsen.
Ja, aber ich glaube, damit es sowas, damit es irgendwie so eine Entwicklung geben kann, muss es auch wirklich einfach von allen drei Seiten so die Offenheit geben, da sich zu engagieren und den anderen zuzuhören. Weil oft erlebt man es halt, dass irgendwie die Kommunikation dann so ein bisschen nicht vorhanden ist und dass das Ganze dann irgendwie nicht funktioniert, weil die einen irgendwie dann nicht richtig zuhören oder die einen irgendwie komplett unzuverlässig sind oder auch irgendwie, weil die Eltern keine Zeit haben, weil die Schüler und Schülerinnen keine Zeit haben, was natürlich auch verständlich ist. Ich meine, Schule ist auch nicht irgendwie das ganze Leben und Eltern haben auch nebenbei noch einen Job und Schüler und Schülerinnen haben auch noch Hobbys und eben auch die Schule neben Engagement. Aber ich glaube, da muss man es irgendwie in ein Schulsystem kommen, wo es wirklich möglich ist, dass da alle gleich Zeit rein investieren können.
Aber engagierte Leute gibt es immer. Die muss man nur finden. Und wenn jemand weiß, es gibt diesen Tisch in Anführungsstrichen, dann ist das auch immer eine ganz andere Sache. Wenn man gar nicht weiß, dass es existiert, dann findet man auch keine engagierten Leute.
Ja. Und ich glaube, damit es eben wirklich, damit engagierte Leute und so eine partizipative Schule gefördert wird, muss es auch von der Schule aus einfach, müssen die Möglichkeiten gegeben sein. Weil wenn man zum Beispiel als SV oder Elternrat sich engagiert und an der Schule was macht und plant da irgendwas und will was verändern und am Ende kommt von der Schule einfach ein Nein, dann ist das natürlich super einfach kacke. Ja, und man fühlt sich dann einfach wirklich frustriert von dem Ganzen und wenn diese Frustration in diesem Gremium ist, dann kann das auch nicht vernünftig arbeiten und dann verläuft sich auch sowas einfach im Sand.
Aber da sieht man ja auch, dass die drei Gruppen in keinster Weise gleichgestellt sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also momentan glaube ich an...
Es gibt bestimmt, es gibt immer Ausnahmen, aber jetzt im Allgemeinfall.
Ja.
Ja. Abschließend mit Bezug auf eure Rolle und Erfahrungen in der SchülerInnenvertretung, welche konkreten Maßnahmen würdet ihr euch von den Waldorfschulen und dem Bund wünschen, um die Stimmen der SchülerInnen und Schüler stärker zu berücksichtigen und in Entscheidungsprozesse einzubeziehen?
Gleichstellung.
Gleichstellung, aber vor allem, glaube ich, das Größte ist eigentlich Offenheit. Offenheit neuen Ideen gegenüber und einfach neuen Blickwinkeln gegenüber. Und dass man Schüler und Schülerinnen auch wirklich in so Gremien mit reinnimmt, aber tatsächlich auch dabei das Verständnis hat, dass Schüler und Schülerinnen einfach auch noch Lernende sind. Also ich meine, man kann auch irgendwie nicht von SchülerInnen erwarten, dass sie dann irgendwie 20.000 Anträge schreiben können und das alles fehlerfrei, weil das oft ist einfach so die Erwartung, dass dann, ja okay, dann engagiert euch, aber dann macht es auch wirklich professionell richtig. Aber das funktioniert halt bei Schüler und Schülerinnen nicht. Ich meine, wenn man irgendwie 13, 14 ist, dann muss man da auch irgendwie, dann müssen die Erwachsenen da auch ein bisschen Verständnis für haben, dass da eben noch nicht alles gut laufen kann und müssen da auch einfach ein bisschen unter die Arme greifen manchmal, glaube ich. Und diese Offenheit gegenüber neuen Ideen, neuen Herangehensweisen, aber auch einfach Fehlern gegenüber, ich glaube, das ist das Wichtigste, was an der Schule eigentlich etabliert werden muss.
Ich habe nur eine letzte Frage. Wenn ihr jetzt erstmal, jeder von euch hat jetzt die Möglichkeit, drei Sachen nicht an eure Waldorfschule, sondern einfach insgesamt an der Waldorfschule, an der Waldorfpädagogik drei Sachen zu ändern, was wären diese?
Der Sexualkundeunterricht, dieses wirklich aufs spätere Leben vorbereiten und einen Rahmen schaffen, dass man sich an dieser Schule wohlfühlt und was ich ja auch schon jetzt mehrfach sagte, wenn man sich zu Hause nicht wohlfühlt, dass man weiß, dass es diese Vertrauenspersonen gibt, dass es vielleicht einen Vertrauenskreis gibt etc. pp.
Also ich glaube, für mich, da würde ich mich dir anschließen, dieses Vorbereiten aufs spätere Leben, dass man wirklich auch mehr Sachen lernt, die man später auch wirklich braucht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, den es irgendwie geben muss. Dann an dieser ganzen Waldorf-Struktur, glaube ich, sollte man dieses Konzept von jede Schule ist ein einzelner Verein, ist wirklich komplett eigenständig, nochmal überdenken. Und überdenken, ob man vielleicht sagen sollte, dass Waldorf irgendwie so und so so einen groben Rahmen hat. Und in diesem Rahmen kann sich frei bewegt werden, weil ich glaube, das wäre deutlich einfacher, um da irgendwie eine Qualität an Waldorfschulen zu garantieren. Und auch zum Beispiel so Vorurteile, die einfach auftreten durch Einzelfälle, die irgendwie dann sonst was machen an ihrer Schule, diese Vorurteile denen entgegenzuwirken. Und ich glaube, das Dritte wäre, dass Partizipation von Eltern und SchülerInnen mehr in wirklich das Konzept der Waldorfschule mit reingebracht wird, dass das wirklich gefördert wird und
ernst genommen wird.
Dass es ernst genommen wird und dass man da nicht auf so viele Mauern stößt und nicht immer wieder einfach nur darum kämpfen muss, dass man ihm zugehört werden muss.
Vielen Dank für eure Zeit.
Ja, gerne, danke, gerne, dass ihr hier seid.
Vielen Dank, Henrika und Janis, für eure Bereitschaft. Ich bin mir sicher, dass sowohl die Schülerschaft, aber auch die einzelnen Waldorfschulen und der Bund der Freien Waldorfschulen von eurem Engagement und auch eurem Willen, hartnäckig für eure Bedürfnisse einzutreten, profitieren. Ich bedanke mich für den Einblick, den wir erhalten haben. Falls ihr Kontakt aufnehmen möchtet mit Janis oder Henrika der Waldorf e.V., könnt ihr dies über die Links in den Shownotes. Findet sie aber auch bei Insta.
Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere Zuhörerinnen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Habt ihr die Sendung verpasst? Kein Problem. Diese Episode und alle weiteren findet ihr zum Nachhören auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschlag, deine Gästeempfehlungen sind uns auch wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu bringen. Bis zum nächsten Mal.